Also Leute, ganz herzlich darf ich euch begrüßen zu unserer neuen Predigtserie, die Kraft des Glaubens. Leute, und was haben wir bereits jetzt schon alles erlebt? Denken wir daran, wie wir gestern losgefahren sind, über die Grenzen, die Nacht durch. Wir haben einander schnarchen gehört, wir haben einander gerochen, als wir morgens aufgewacht sind. Ja. Und jetzt sind wir einfach hier, in Pula, und hören das Wort des Herrn. Mein Herz ist voll und ich hoffe, ihr freut euch hier auf das Wort des Herrn, so wie ich oder am besten noch mehr. Leute, viele sind müde von der Reise, aber ich darf euch trösten, die Predigt wird lange. Das Kapitel, das wir in dieser... Das war übrigens kein Witz. Das Kapitel, das wir in dieser Predigtserie betrachten werden, ist Hebräer Kapitel 11. Und dieses Kapitel hat viele Namen. Ja? Manche sagen, es ist das Kapitel die Hall of Fame oder die Hall of Faith. Manche sagen, es ist das Kapitel der Glaubenshelden, das ehrbare Zeugnis der alttestamentlichen Heiligen, die Westminster Abbey der Schrift. Also wer nicht weiß, was das ist eine Kirche in London, wo traditionell die Könige in London eingesegnet werden. Ein prächtiges, prächtiges Gebäude. Und es ist, wie ich schon sagte, das Glaubenskapitel. Und alle diese Namen bezeichnen ein und dasselbe Kapitel. Es gehört zu den berühmtesten Kapiteln der Bibel. Und Leute, wir wissen alle, wir können jetzt nicht einfach anfangen, dieses Kapitel zu studieren. Ja? Denn, lass es mich noch einmal hören, lass es Pula hören. Kontext is King. So sieht's aus. Deswegen wollen wir schauen, was ist denn die Aussage vom Hebräerbrief? Okay? Wir wissen gar nicht, wer Hebräer an sich geschrieben hat. Okay? Es gibt viele Vermutungen, aber keine ist 100% schlüssig. Aber auch wenn wir den menschlichen Autor nicht kennen, so kennen wir doch den Heiligen Geist, der diesen Brief geschrieben hat. Der Brief ist, wie schon gesagt, an die Hebräer gerichtet, an das jüdische Volk. Die ersten 10 Kapitel dieses Hebräerbriefes zeigen uns eine Sache immer und immer wieder. Jesus Christus ist besser als jeder Prophet, jeder Priester und jeder König. Und der neue Bund ist in jeder Hinsicht besser als der alte Bund. Das ist die Hauptaussage des Hebräerbriefs. Es gibt ein berühmtes Reformed Thug Life Video von Matt Chandler. Und ihr alle, behaupte ich, kennt dieses Video. Ja? Und wir legen ja die Bibel gerne so aus, dass wir die Helden sind. Ja, man liest David und Goliath und dann denkt man sich, oh, ich bin David. Ja, ja, ich werfe den Stein und ich besiege Goliath. Ja, und Goliath steht dann für meine Probleme. Ja? Und Matt Chandler hat so cool in einer Predigt gesagt, und dann kam auch diese coole Thug Life Brille und so die Goldkette. Und dann sagte er, du bist nicht David. Wer die Bibel so auslegt, dass man selbst immer der Held ist, legt sich eine Bürde auf, die man selbst nicht tragen kann. Und dann sagt er so cool, wer von euch sich mit jemandem identifizieren will, wenn er die Bibel liest? In der Geschichte von David und Goliath, da gab es einige Israeliten, die am Rand des Kampffeldes standen und die ungefähr so aussahen, oh Goliath, wir müssen alle töten. Das ist wer du bist, okay? Damit kannst du dich identifizieren. Also, und eben, wir dürfen die Bibel nicht so auslegen, dass wir immer die Helden sind, sondern wir müssen die Bibel auslegen, immer im Hinblick auf Christus. Hier dürfen wir natürlich auch nicht die Gefahr laufen, den Text zu übervergeistlichen, okay? Sondern wir müssen das große Bild im Blick haben, okay? Und wie ich schon sagte, der Hebräerbrief zeigt wunderbar, Jesus ist der bessere David, Jesus ist der bessere Salomo, Jesus ist der bessere Mose, Jesus ist der bessere Simson, Rahab, Gideon und alles, okay? Jesus ist derjenige, der besser ist als alles. Und der neue Bund ist besser in jeder Hinsicht als der alte Bund. Wir sehen außerdem, dass der Schreiber des Briefes seine Leser drängt, diesem Bund in der richtigen Art und Weise zu begegnen. Deswegen finden wir Warnungen in diesem Brief, sich nicht mit vollem Wissen von diesem Bund abzukehren. Und mit Sicherheit erinnert ihr euch an die Predigt über die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte, wo wir über die unvergebbare Sünde gesprochen haben. Ja? Ihr alle wisst es. Unvergebbare Sünde besagt, man weiß, wer Jesus ist, man weiß alles, was er getan hat. Man kennt das Wort und man sagt, Jesus ist teuflisch. Ich wende mich von ihm ab. Er ist nicht derjenige, der er behauptet zu sein. Diese Leute begehen die unvergebbare Sünde. Und das finden wir auch im Hebräerbrief. Ja? Der Hebräer-Schreiber warnt seine Leser davor, mit vollem Wissen über Jesus, der besser ist als alles, und über und den neuen Bund, der besser ist als der alte Bund, das mit vollem Wissen abzulehnen. Und hier müssen wir die Frage stellen, warum waren denn die Juden versucht, sich von Jesus, der besser ist als alles, und von dem neuen Bund, der besser ist als der alte Bund, abzuwenden? Ganz einfach, Leute. Jeden Juden bis heute, der sich zu Jesus Christus bekennt und zum neuen Bund bekennt, wird aus seiner Familie ausgeschlossen. Er wird aus der Synagoge ausgestoßen. Okay? Das sehen wir bereits in den Evangelien, ja? Wie Menschen, die sich zu Jesus bekannten, aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Und das war nicht einfach nur, Leute, irgendeine Versammlung. Das war Familie. Okay? Wenn du ausgeschlossen wurdest aus der Synagoge, aus der jüdischen Gesellschaft, dann wusste es dein ganzer Ort. Du hast Schmach erlitten. Okay? Es war keine einfache Sache. Und deswegen ist es sehr einfach, oder beziehungsweise die Juden waren sehr versucht zu der Zeit zu sagen, wow, wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann werde ich alles verlieren. Und deswegen waren sie versucht zu sagen, okay, lieber bleibe ich bei dem traditionellen Judentum, behalte mein Ansehen, behalte meine Familie, behalte meinen Wohlstand auf dieser Erde, aber dafür sage ich Jesus ab. Deswegen endet das 10. Kapitel mit einer Warnung an die Leser. Wendet euch nicht ab von diesem Jesus. Wendet euch nicht ab von diesem besseren Bund. Jesus ist besser als alles, was war. Und somit stellt sich die Frage, und unser Kapitel ist die Antwort darauf. Wie macht man das? Wie kommt man in diesen neuen Bund? Wie kommt man zu Jesus? Und Leute, ich möchte euch das Judentum der damaligen Gesellschaft vor Augen führen. Okay? Das Judentum kannte kurz vor Beginn des neuen Bundes nichts als Werke. Okay? Alles, was sie kannten, waren Werke. Opfer, Rituale, Tradition, Gesetz. Ihr ganzes Leben lang waren sie damit beschäftigt, das Gesetz Gottes zu halten. Okay? Mehr Werke zu tun, mehr Gottes Gunst sich zu erarbeiten. Und das war nicht das Judentum, wie Gott es geschaffen hat. Okay? Aber zur Zeit Jesu war das Judentum so entstellt, dass es sich einfach nur noch um Werke gedreht hat. Also, diese Frage ist wichtig für unser Kapitel. Wie kommt ein Mensch, der nichts anderes kennt als Werke, zu einem Bund, der nur Gnade kennt? Wie kommt ein Mensch, der nur aus Werken gelebt hat, zu einem Bund, der nur aus Gnade besteht? Die Juden kannten nichts anderes als Werke. Wir sehen in den Evangelien, dass der alte Bund von den Juden total verdreht wurde. Nicht mehr der Glaube war das Zentrum ihrer Errettung, sondern ihre Werke. Deswegen war es so neuartig, als Jesus sie gefragt hat, wann wurde Mose beschnitten? Vorher oder nachdem er Gott geglaubt hatte? Sie sahen alles, was den ganzen Segen, den Gott ausgeschüttet hat, sahen sie als Ergebnis der eigenen Werke. Sie stellten Werke an die Stelle des Glaubens. John MacArthur sagte zu dem Judentum zur Zeit Jesu, es war nichts anderes als ein religiöser Kult, der auf Moral aufgebaut war. Die Juden verloren den Glauben aus den Augen und stellten Werke anstelle des Glaubens. Werke war für sie ein und alles. An dieser Stelle, beziehungsweise diese Frage ist uns schon oft begegnet. Wie werden denn Menschen im Alten Testament gerettet, wenn nicht durch Werke? Anders als im Neuen Testament? Natürlich nicht, ihr Lieben. Genau wie im Neuen Testament rettet auch im Alten Testament der Herr durch den Glauben. Und das zitiert der Hebräerschreiber nochmal. Und hier zitiert der Hebräer 2, Vers 11, wo es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber die Juden zu dieser Zeit haben alles verdreht. Es ging alles nur um Werke, die Gunst Gottes sich erarbeiten. Und was lesen wir in Epheser 2, 8? Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. eine revolutionäre Botschaft zur Zeit dieses Judentums. Allein durch Glauben. Und jetzt stellt sich die wichtige Frage, wenn du nicht mehr auf dich und auf deine Werke bauen kannst, wie kannst du zu Gott kommen? Und diese Frage war essentiell für die Juden. Wenn nicht mehr durch meine Werke, wie soll ich mich zu Gott nahen? Die Antwort ist durch Glauben. Und genau das wird am Ende von Kapitel 10 gesagt, wo er auch nochmal Habakuk 2, Vers 4 zitiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Er zitiert das Alte Testament, um den Juden zu zeigen, die an das Alte Testament glaubten, ihr liegt falsch. Glaube ist der Schlüssel und nicht Werke. Und Gott weiß natürlich, wie die Juden auf diese Botschaft reagieren. Er weiß, was jetzt ein orthodoxer Jude dem entgegenbringen würde. Nämlich, Moment, unsere Väter haben das Gesetz gehalten. Sie haben die Opfer gebracht, sie haben das Gesetz erfüllt. Sie haben den Sabbat gehalten und alle Zeremonien. Und weil Gott genau weiß, wie wir Menschen reagieren, schreibt er durch den Schreiber des Hebräerbriefes etwas Wundervolles. Etwas Wundervolles. Er listet jetzt viele alttestamentlichen Helden auf und ergänzt immer wieder diesen einen Satz. Durch Glauben. Durch Glauben. Er zeigt ihnen, eure Glaubensväter haben all diese Taten getan, nicht aus der eigenen Frömmigkeit heraus, sondern durch Glauben, der ihnen von Gott gegeben wurde. Und die Werke waren ein Resultat ihres Glaubens. Wir schauen ganz kurz mal in dieses Kapitel rein und ich gebe euch einen Überblick. Schaut mal, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist. Vers 4. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer. Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Vers 7. Noah. Vers 8. Abraham. Vers 9. Vers 11. Vers 17. 20. 21. Überall finden wir diese Phrase. Durch Glauben. Der Autor des Hebräerbriefes zeigt immer wieder auf. Es ist der Glaube, der Gott anfassbar macht. Und nicht die Werke. Lasst uns den Bibeltext für heute lesen. Hebräer 11, 1 bis 3. Ihr alle kennt ihn. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also, wir werden heute drei Dinge betrachten. Die Natur des Glaubens, das Zeugnis des Glaubens und das erste Beispiel des Glaubens. Ich sage es nochmal, die Natur des Glaubens, das Zeugnis des Glaubens und das erste Beispiel des Glaubens. Natur, Zeugnis, Beispiel. Wir beginnen mit dem längsten Punkt, die Natur des Glaubens. Warum beginnt er damit zu erklären, was Glaube ist? Weil die Juden zu dieser Zeit keine Ahnung hatten, was Glaube ist. Sie wussten sehr wohl, was Werke waren, aber sie wussten sehr wohl, was Gehorsam war, was Tradition war, Rituale, Zeremonien. Aber mit dem Wort Glauben konnten sie nur sehr wenig anfangen. Der Autor beginnt gleich zu Beginn dieses berühmten Kapitels und sagt in Vers 1, es ist der Glaube eine feste Wirklichkeit dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es gibt hier zwei Aspekte, die über den Glauben erwähnt werden. Nämlich erstens eine feste Wirklichkeit und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wir probieren diese Dinge, die man nur sehr schwer trennen kann, etwas zu unterscheiden. Hier sehen wir keine Definition von Glauben, sondern vielmehr Charakteristiken des Glaubens, Wesenszüge des Glaubens. Das griechische Wort für Glauben bedeutet Glaube, Vertrauen, Zuversicht. Und die Elberfelder übersetzt, wie ich schon vorgelesen habe, der Glaube ist eine Wirklichkeit. Im Englischen heißt es, so interessant, Faith is the substance. Marc, das musst du nicht übersetzen. Faith is the substance. Okay? Auf things hoped for. Eine feste Zuversicht, eine feste Substanz. Leute, und sofort müssen alle Alarmglocken klingeln. Ja? Glaube, feste Substanz. Aber das, was man hofft, das, was man glaubt, ist nichts zum Anfassen. Es hat keine feste Substanz. Leute, und durch den Glauben passiert etwas Wundervolles. Das, worauf man hofft, liegt in der Zukunft. Und der Glaube macht das, was in der Zukunft liegt, worauf man hofft, für die Realität anfassbar. Zu einer festen Substanz. Okay? Zu einer tatsächlichen, realen Wirklichkeit. Wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir, dass dort viele gar nichts hatten, außer Verheißungen. Es gibt zahlreiche Menschen im Alten Testament, die nur Verheißungen hatten. Hoffnung auf die Zukunft, Hoffnung auf das, was kommt. Leute, und obwohl sie die Erfüllung dieser Verheißung niemals sahen, lebten sie auf eine Art und Weise, dass sie die Verheißung bereits anfassen konnten. Der Glaube macht das Zukünftige anfassbar für die Realität. Der Glaube verändert die Gegenwart. John MacArthur sagte, Glaube, der in der Hoffnung lebt, ist so real, dass er einem Substanz für die Gegenwart gibt. Glaube ist nicht eine träumerische, nebelhafte Hoffnung auf etwas, was vielleicht passiert. Leute, Glaube ist eine absolute Gewissheit. Zitat Ende. Glaube trotzt der Normalität. Die Gewissheit des Glaubens hat die Kraft, der Normalität zu trotzen, der Welt zu trotzen. Ich gebe euch ein paar Beispiele, okay? Wenn wir nach den Maßstäben dieser Welt leben, okay, dann werden wir erfolgreich sein, dann werden wir gut aussehend sein, dann werden wir beliebt sein, okay? Wenn wir den Maßstäben eines unsichtbaren Gottes folgen, dann werden wir verhöhnt, es wird gelästert über uns, wir werden verfolgt und wir werden vielleicht umgebracht, okay? Alles nur wegen einem Gott, den wir niemals gesehen haben, dessen Stimme wir niemals auditiv gehört haben und wir leiden alles für diesen Gott und trotzdem tun wir es. Warum? Es ist der Glaube. Es ist der Glaube, der der Normalität trotzt und sogar den eigenen Empfindungen. Okay? Glaube trotzt den eigenen Gefühlen. Okay? Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wenn man verheiratet ist, dann heißt es nicht, dass man keine Lust mehr empfindet. Ganz und gar nicht. Okay? Jeder, der verheiratet ist, ist auf eine Art und Weise irgendwann mal morgens aufgedacht und hat sich gedacht, oh Mann, die Versuchung ist immer noch da. Ja? Übrigens an alle Unverheirateten, das erwartet euch auch. Ihr seid keine Ausnahme. Okay? Und hier, passt auf, der Glaube trotz den eigenen Gefühlen. Ja? Wenn ich weiß, okay, der Herr hat es so geschaffen, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird und einer Frau anhängt. Und meine Gefühle sagen mir, oh Mann, es wäre so viel einfacher, die sich zu nehmen oder die zu daten oder weiß was ich nicht alles. Aber der Glaube trotz den eigenen Gefühlen, trotz der Normalität, okay, trotz dem weltlichen System. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Und zwar, wer kann mir die drei Freunde von Daniel nennen? Ich will eine resounding answer. Also, Schadrach. Und, sehr gut, ein paar Brüder, die hier ihre Bibel lesen. So, Schwestern, verzeiht mir, ihr natürlich auch. Ja. So, Achtung, sie hatten die Wahl. Entweder sie fallen vor einem sichtbaren König nieder, vor einer sichtbaren goldenen Statue und werden vor sichtbarem, spürbarem Feuer bewahrt. Stattdessen sagen sie, Moment mal, ich werfe mich nicht vor einem weltlichen König, den ich sehen kann, nieder. Ich beuge mich viel lieber vor dem König, den ich nicht sehen kann. Auch wenn ich in spürbar heißes Feuer geworfen werde. Okay? Glaube trotzt dieser Welt. Und die Welt kann es nicht verstehen. Leute, und das ist unser Platz. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Jeder von euch ist vielleicht versucht, in die Welt zu gehen, sich mit den Lüsten dieser Welt voll zu pumpen, aber der Glaube in dir, lieber Bruder, lieber Schwester, sagt dir, Gott ist besser. Gottes Wort ist wahrhaftig. Und das, was er mir gibt, ist viel besser als alles, was die Welt mir zu geben hat. Leute, warum tun wir das? Weil wir für die Ewigkeit leben. Das hier ist nicht unser Zuhause. Wir leben für die Ewigkeit, okay? Nicht für 30, 40, 50, 60 Jahre, sondern für, lasst es euch auf der Zunge zergehen, Ewigkeit. Und wisst ihr, was Gott mit uns machen wird in der Ewigkeit? Epheser Kapitel 2. Er wird die Reichtümer seiner Gnade über dir und mir ausschütten. Das ist deine Zukunft. Ja? Ist das nicht Wahnsinn? Es ist unfassbar. Unfassbar. Leute, und warum dulden wir alles Leiden? Warum dulden wir alle Schmerzen auf dieser Welt? Weil wir am Ende des Tunnels ein Licht sehen. Ein Licht der ewigen Glückseligkeit. Höre ich a resounding Amen. 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 Leute, das ist unsere Zukunft. John MacArthur wurde von seinem Vater oft gefragt. Ich zitiere, Johnny, warum opferst du die Zukunft so oft auf dem Altar der Gegenwart? Zitat Ende. Das hat mich getroffen. Und Leute, und ich habe mir gedacht, ist nicht die Jugend am alleranfälligsten dafür, die Zukunft auf dem Altar der Gegenwart zu opfern? Das sind wir, das ist unsere Altersgruppe. Wir entsagen der Zukunft aufgrund von jetzigen Freuden. Leute, lasst uns das nicht tun. Lasst uns den weiten Blick haben, den weiten Blick auf die Ewigkeit, den weiten Blick auf die Zukunft. Und wie Paulus schreibt in Kolosser 3, wo Christus ist, euer Leben. Der Glaube trotzt dieser Welt. Und seht ihr, was die Natur des Glaubens ist? Der Glaube ist bereit, in dieser Welt, in dieser Gegenwart, alles in Kauf zu nehmen, um die Zukunft zu gewinnen. Der Glaube setzt auf die Zukunft, auf eine Art und Weise, die sich in der Gegenwart bemerkbar macht, die die Gegenwart spürbar verändert. Und Leute, bereits in alltäglichen Dingen wisst ihr, erfahren wir zusammen, was das bedeutet. Wir alle genießen Dinge durch den Glauben, wisst ihr das? Ich gebe euch ein Beispiel, mit dem ihr euch alle identifizieren könnt. Okay? Ihr wurdet eingeladen, an der Sommerfreizeit teilzunehmen. Ihr habt euch angemeldet. Ihr habt das Geld überwiesen. Und dann, was habt ihr ab dem Moment gemacht? Ich sag euch, was ich gemacht habe. Ich war durch den Glauben schon hier am Strand. Hab die Sonne genossen, hab den Herrn gepriesen und hab meinen alten, lieben Freund Carlo in der Hand genommen. Das, Leute, ja, das habe ich bereits durch den Glauben geschmeckt. Ja. Amen, ja. Also, Leute, wir genießen alle Dinge durch den Glauben. Dinge, auf die man hofft, werden zur Substanz für die Gegenwart. Und auch bei Jesus sehen wir das. Und Leute, dieser Vers ist atemberaubend. Jesus lebt das uns vor. Achtung, Hebräer 12, Vers 2. Aus demselben Buch, Leute, hier heißt es, wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Achtung, der um der vor ihm liegenden Freuden die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ist das nicht krass? Jesus hat durch Glauben gelebt. Und der Glaube Jesu auf die Zukunft hat seine Gegenwart verändert. Er duldete alles, um seiner Zukunft willen beim Vater. Durch den Glauben erfreuen wir uns an Dingen jetzt schon, die erst in der Zukunft liegen. John MacArthur sagte, die Natur des Glaubens besteht darin, aus einer zukünftigen Realität eine gegenwärtige Substanz zu machen. Leute, und ich möchte euch etwas mitteilen. Ich persönlich, genauso wie ihr, war noch nie im Himmel. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Stunden ich durch den Glauben schon über die goldenen Straßen gelaufen bin, durch die Perlentore gelaufen bin, am Mahl des Herrn gegessen habe, wo ich die Sonne gesucht habe. Und dann wusste ich, oh Moment, im Himmel gibt es gar keine Sonne mehr, denn das Lamm ist die Sonne. Leute, durch den Glauben erfahren wir jetzt schon in dieser Gegenwart Dinge, die erst in der Zukunft für uns wirklich sichtbar werden. In Römer 8,24 heißt es, ach genau, das wollte ich auch sagen, der Himmel wird jetzt schon real für uns durch den Glauben, wo wir ihn nicht sehen. Römer 8,24 heißt es, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wir hoffen auf unsere Errettung in der Zukunft, die wir noch nicht mit eigenen Augen sehen, aber sehr wohl durch den Glauben sehen. Und hier haben wir bereits unsere Gewissheit, dass wir das sehen werden. Hebräer 11, 13, selbes Kapitel. Hier heißt es, und diese alle, diese Glaubenshelden, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Sie haben den Himmel bereits geschmeckt durch den Glauben hier auf Erden. Leute, und ich darf euch auch sagen, unser Bürgerrecht ist nicht hier auf dieser Welt. Und dein und mein Bürgerrecht, wenn du in Christus bist, ist im Himmel. Okay? Der Glaube ist sozusagen unser himmlischer Personalausweis, ja? Den wir zeigen können, aber der nur durch den Glauben sichtbar wird. Okay? Übrigens können wir das auch mal bei dem Grenzübergang nach Slowenien ausprobieren. Ja? Wenn irgendjemand wieder seinen Pass vergessen hat, dann sagen wir hier. So, Leute, lass mich euch fragen. Woran hältst du dich fest in diesem Leben? Ist es der Glaube, den du festhältst? Oder ist es etwas anderes, etwas Weltliches? Bruder, liebe Schwester, ich möchte dich ermutigen. Schau auf die Ewigkeit. Okay? Lasst uns eine Jugend sein. Liebe Hoffnungskirche Jugend, lasst uns für die Ewigkeit leben. Für die Zukunft, die vor uns liegt. Okay? Und ihr als Jugendliche, wir als Jugendliche, müssen das hören, mehr als jede andere Gesellschaft. Mehr als jede andere Altersgruppe. Leute, und ich zitiere John Piper, und ihr alle kennt dieses Video. Und Mensch, wie sehr lieben wir es, ja? Wo er sagt, oh, du armer, kleiner Christ, wirst verfolgt und geschlagen. Und dann sagt er mit lauter Stimme, du solltest getötet werden. Und dann zitiert er Römer 8, wir werden den ganzen Tag getötet. Geachtet wie Schlachtschafe sind wir. Und dann liest er weiter. Und dennoch überwinden wir weit durch den, der überwunden hat. Christus Jesus, unser Herr. Wer kann uns scheiden von seiner Liebe? Tod, Schwert, Verfolgung? Nichts auf dieser Welt. Deutschland ist nicht unser Land. Kroatien ist nicht unser Land. Der Himmel ist unser Land. Ist unsere Heimat. Als zweites sagt er, und ich darf euch beruhigen, das war jetzt der längste Punkt der Predigt, als zweites sagt er, Vers 1, Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hier geht er einen Schritt weiter. Überzeugung. Überzeugung führt immer zur aktiven Handlung. Ich gebe euch ein Beispiel. Noah hat den Auftrag Gottes bekommen, er baute die Arche Noah nicht für ein paar Wochen, nicht für ein paar Monate, nicht für ein paar Jahre, 120 Jahre. Okay? Glaubt ihr, als Noah da diese Dinger da reingeballert hat, dass er sich manchmal gedacht hat, Alter, Noah, was in aller Welt machst du da gerade? Weit und breit, kein Fluss, Wüste und du baust ein fettes, fettes Boot. Überzeugung führt zu Handlung. Oft wird uns Christen etwas vorgeworfen, das ist das da. Ihr lebt für etwas, was ihr nicht sehen könnt. Ihr lebt für jemanden, den ihr nicht sehen könnt. Aber Leute, in Wirklichkeit macht das jeder.
Und ich gebe euch ein paar Beispiele. Glaube in einem nicht geistlichen Kontext, wenn man so will, ein natürlicher Glaube, lebt genauso im Glauben. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Und zwar, wenn man Wasser aus dem Wasserhahn trinkt, ja, dann dreht man den Wasserhahn auf, man macht seinen Mund runter, man hat eigentlich keine Ahnung, was rauskommt, aber man glaubt daran, dass es Wasser ist. Okay? Genauso wie Jakob uns heute gesagt hat, dass man hier auch aus dem Wasserhahn trinken kann, aber ich werde das nicht machen, weil ich glaube, dass das Wasser hier nicht so gut ist wie in Deutschland. Okay? Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Ja? Wenn du operiert wirst, ja, und sie knocken dich aus mit einer Narkose, okay? Du schläfst ein, sie machen dir den Bauch auf und du wachst auf und du hast keine Ahnung, was sie rausgenommen haben oder reingemacht haben. Okay? Das ist es, was es heißt, in einem natürlichen Glauben zu leben. Und genauso im Straßenverkehr. Ja? Wenn wir eine Kreuzung haben und da ist eine grüne Ampel und die wird gerade orange, ohne daran zu zweifeln, dass jetzt jemand von der anderen Seite kommt und mir die Vorfahrt nimmt, denke ich mir, ey, ich gebe Gas, ich habe grün und ich muss mir keine Sorgen machen, dass da jemand in mich reinfährt. Okay? Das ist natürlicher Glaube ohne geistlichen Kontext. Glaube im geistlichen Kontext, Leute, ist ein Geschenk Gottes. Leute, und bitte merkt euch diese Sätze jetzt. Achtung, der natürliche Glaube kommt mit der natürlichen Geburt und der übernatürliche Glaube kommt mit der Wiedergeburt, okay? Die einzig und allein von Gott initiiert wird und ein Geschenk Gottes ist. Und Jesus macht das so klipp und klar in Johannes Kapitel 3. Also wir sehen, der Glaube ist eine Überzeugung, die immer zur Handlung führt. Immer zu guten Werken. Deswegen schreibt auch Jakobus in seinem Brief, Glaube ohne Werke ist tot. Ich merke, es wird schon langsam spät und ihr seid schon am Einschlafen. Leute, haltet durch, okay? Wir haben ein Drittel der Predigt geschafft. Ich merke, ihr merkt langsam, das ist wirklich ernst. Ja? Das ist kein Spaß. So, Leute. Ey, aber erst halbe Stunde. Ey, wir sind hier noch gut in der Zeit. So. Wir kommen zum zweiten Punkt, das Zeugnis des Glaubens. Und hier heißt es in Vers 2, durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erlangt. Dieser Vers bezieht sich unmittelbar auf den vorangehenden Vers, nämlich durch diesen Glauben, der gerade beschrieben wurde. Also, und die Alten, wer ist das? Das sind die alttestamentlichen Glaubensväter, okay? Aber was bedeutet es, ein gutes Zeugnis vor dem Herrn zu bekommen? Und das Wort, welches mit erhalten oder erlangen übersetzt wurde, hat mit Lob und Bestätigung zu tun. Sie erhielten Lob und Bestätigung von Gott, dem Allmächtigen, für ihren Glauben. Ist das nicht seltsam? Sie lebten im Glauben und deswegen wurden sie von Gott bestätigt. Gott bestätigte sie wegen etwas, was er in sie gelegt hat. Wir sehen im Kontext, wie das praktisch aussieht. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer. Gott bestätigte ihn und nahm sein Opfer an. Henoch glaubte, er würde den Tod nicht sehen und Gott bestätigte ihn und entrückte ihn. Noah glaubte, dass es regnen würde und die Sintflut kommen würde und Gott bestätigte ihn und gab ihm ein gutes Zeugnis. Gott bezeugt diejenigen, die an ihn glauben. Sie alle haben Gott geglaubt und ihm vertraut und ihm gefiel es. Leute, jetzt will ich eine laute Antwort hören. Was sagt der Hebräerbrief? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu
gefallen.
Ganz genau. Also wir gefallen Gott nur, wenn er etwas in uns hineinlegt, was ihm gefällt. Okay? Leute, und hier müssen wir festhalten. Wir sind so versucht, aus Werke Gerechtigkeit zu leben. Und ich liebe dieses Beispiel von David Platt und habe es schon so oft erwähnt, trotzdem möchte ich es nochmal sagen. Zwei Christen, bei dem einen läuft am Tag alles perfekt. Am Abend dieses Tages bekommt er die Möglichkeit, seinem Nachbarn das Evangelium zu erzählen. Schnitt. Ein anderer Christ, bei ihm läuft alles schief. Am Abend, kurz bevor er die Tür aufmacht bei sich zu Hause, bekommt er die Möglichkeit, das Evangelium zu erzählen. Welcher von den beiden ist mehr gesegnet? Die Antwort ist, preis den Herrn, beide. Okay? Das ist das Evangelium. Wir sind nicht durch Werke gerecht vor Gott, sondern, und das ist die frohe Botschaft, nichts, was du tust oder was du nicht tust, kann dich von Gott entfernen. Denn Gott schaut nicht auf dich in erster Linie und denkt sich auch, Mensch, der Jakob, die Melanie, der Arthur, so tolle Kinder von dem Menschen. Nein, er schaut auf dich und sieht Jesus in dir und ihm gefällt, was er sieht, denn er sieht sich selbst. Und an nichts hat Gott mehr wohlgefallen als an sich selbst, Leute. Okay? Das müssen wir festhalten. Wie erlangen wir ein gutes Zeugnis vor Gott? Wie bestätigt Gott den Glauben seiner Kinder? Lass mich euch zwei Stellen geben. Römer 8, Vers 16. Der Geist Gottes selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und im selben Brief, Hebräer 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Okay? Das bedeutet es, ein gutes Zeugnis vor Gott, dem Schöpfer, zu haben. Es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, der in uns lebt und uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und durch den Glauben an ihn bezeugt er in uns, dass wir Söhne Gottes sind. Und wenn Söhne, dann auch Erben. Wir kommen zum dritten Punkt. Das erste Beispiel des Glaubens. Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist. Oh, sorry. Dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also ihr Lieben, warum bringt ihr jetzt diesen Punkt? Die Juden wussten nichts mit Glauben anzufangen. Deswegen macht der Schreiber etwas ganz Tolles. Und zwar, er zeigt ihnen, Leute, ihr wisst eigentlich, wenn ihr nachdenkt, sehr wohl etwas mit dem Begriff anzufangen. Denn, wie heißt es in Mose 1, Vers 1 und die folgenden Verse? Ja, da finden wir den Schöpfungsbericht. Ja? Und den Schöpfungsbericht muss man glauben. Und auf diese Art und Weise zeigt der Schreiber des Hebräerbriefes ihnen, Leute, ihr glaubt bereits. Und er hält ihnen vor Augen, dass sie bereits eine Ahnung haben davon, was der Glaube ist. Und dass auch sie bereits auf eine gewisse Art und Weise durch den Glauben leben. Okay? Leute, und alles, was wir über die Entstehung der Welt wissen, können wir nur wissen durch den Glauben. Und jetzt passt auf, alles, was Gnostiker und Atheisten und alle Materialisten und so weiter, die alle Formen von Menschengruppierungen, alle, was sie über die Entstehung der Welt und des Universums wissen, Achtung, wissen sie ebenfalls durch Glauben. Und das wollen sie sehr ungern zugeben, okay? Denn niemand kann begründen, wie oder noch tiefer gehen, warum die Welten und das Universum entstanden ist. Ich gebe euch ein Beispiel, das finde ich super interessant. Pass auf. Ihr alle kennt Living Waters von Ray Comfort. Und da hat er einige Leute diese Frage gestellt. Do you believe in evolution? Und in jedem, also glaubst du an die Evolution? Und jedes Mal kam dieselbe Antwort. Nämlich, I wouldn't call it belief. It's just facts. Ich würde es nicht Glauben nennen. Es sind einfach Fakten. Und dann beginnt das Gespräch. Und am Ende von diesem Gespräch bekennt jeder, und das waren normale Bürger in einer Stadt, in den Staaten, bekennt jeder, ohne daran zu zweifeln, ja, du hast recht, es ist ein Glaube. Warum? Weil niemand erklären kann, wie die Welt entstanden ist. Okay? Evolution, Leute, ist ein Glaube. Und lasst euch das von niemandem aufzwingen, dass Evolution einfach nur Fakten sind. Okay? An alle, die noch Schulen sind, steht auf, Leute. Okay? Evolution ist nicht bewiesen. Okay? Wir reden hier von Makroevolution im darwinischen Sinn. Okay? Nicht an Mikroevolution. Okay? Also, lasst uns hier auch für den Glauben einstehen. Okay? Und an dieser Stelle, wenn wir Leute herausfordern, wenn wir in solchen Gesprächen uns wiederfinden und sie und sie vielleicht einsehen, dass der Glaube, dass Evolution auch eine Art Glauben ist, Leute, dann fordert die Leute heraus und fragt sie, welcher Glaube lässt sich logisch und rational besser erklären und begründen? Welcher von diesen ist historisch besser belegt? Und ihr wisst, ihr alle denkt an den ein und denselben Film, denke ich, und an ein und dasselbe Buch, nämlich Der Fall Jesu. Wir hatten ihn bereits als Jugend geschaut und die historische Belegbarkeit der Bibel und des christlichen Glaubens sticht heraus in der Menschheitsgeschichte wie der Mount Everest in einer Wüste. Okay? Also, seid kühn im Glauben, ihr Lieben. Wir können jetzt hier leider nicht näher darauf eingehen, aber wer hierzu mehr wissen will, ich empfehle euch zwei Filme, einmal Der Fall Jesu, dazu gibt es auch ein sehr wundervolles Buch, und ein Film, der heißt The Atheist Delusion, ist auch von Ray Comfort. Okay? Ja. Und um euch nur ein Beispiel zu geben, Leute, wie fatal evolutionistische Atheisten in unserer Zeit falsch liegen und wie weit sie gehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Und zwar Richard Dawkins, okay, einer der führenden Atheisten unserer Zeit, er sagte in einem Interview, und ich zitiere, es könnte sein, dass eine sehr frühe Zivilisation zu einem sehr hohen Level an Technologie aufstieg und Leben auf der Erde pflanzte. Es könnte sein, dass es so stattfand, weil wir in Zellen eine Art Signatur finden, wie von einem Designer. Ist doch Wahnsinn, oder? Wahnsinn! Zurück zu unserem Text, Leute. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Die Juden hatten das erste Buch Mose und sie wussten, dass Gott sprach und es wurde. Sie sehen hier, dass Glaube ihnen gar nicht so unbekannt ist. Sie sehen, auch sie leben durch den Glauben. Ich kürze mir ein bisschen ab. Leute, ich möchte schließen mit einem wundervollen Gedanken. Durch den Glauben verstehen wir, dass alles, was existiert, durch das Wort Gottes geschaffen wurde. Okay? Durch den Glauben können wir die Schöpfung anfassen. Und Leute, wir sehen in diesem Vers, was für eine Kraft Gottes Worte haben. Gottes Worte haben eine unfassbare schöpferische Kraft. Spurgeon sagte so wundervoll, wenn Gott sagt, ich werde oder ich will, dann ist es so sicher, als ob es bereits in der Vergangenheit liegt. Und Leute, wir werden so viel über den Glauben hören in dieser Freizeit. Und über der ganzen Freizeit soll dieser eine Vers stehen aus Hebräer 12. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Okay? Und wenn Jesus uns das in seinem Wort sagt, dasselbe Wort durch das ganze Universum entstehen. Und ich hatte gerade einen Artikel gelesen, es gibt viel mehr Galaxien, wie man vermutet hat. Jetzt vermutet man, es gibt 2 Billionen Galaxien. Und das ist alles durch das Wort Gottes entstanden. Und durch dieses selbe Wort spricht er zu dir und zu mir. Ich werde deinen Glauben vollenden. Nicht du, lieber Bruder, liebe Schwester. Der Herr Jesus, der Herr des Glaubens.